Die Stunde der Gartenvögel des Naturschutzbunds Deutschland, kurz NABU, ist eine bundesweite Mitmachaktion. Eine Stunde lang werden im Garten, auf dem Balkon oder im Park Vögel gezählt und dem NABU gemeldet. So entstehen wichtige Daten über Bestände und Trends heimischer Vogelarten. Das Ganze beginnt heute, geht 2 Tage lang und jeder kann sich beteiligen. Und von dieser Aktion ausgehend nehmen wir jetzt die Tatsache in den Blick, dass Vögel natürlich auch ein Thema in der klassischen Musik sind. Und damit hat sich die Germanistin und Musikwissenschaftlerin Katrin Lang sehr ausführlich beschäftigt. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem es über Vogellieder in Gedichten und in der Musik des 19. Jahrhunderts geht. Im vergangenen Jahr ist es im Metzler Verlag erschienen. Guten Morgen, Frau Lang.
Guten Morgen.
Bevor wir uns über Echos der Vogelmusik in der klassischen Musik unterhalten, hören wir einen Satz aus der Sinfonie Nummer 6, der Pastorale von Ludwig van Beethoven, an dessen Ende der Komponist plötzlich Vogelmusik ertönen lässt. Das war der Satz Szene am Bach aus der Pastorale von Ludwig van Beethoven. Katrin Lang, laut Beethoven erklingen hier Nachtigall, Wachtel und Kuckuck. Wie werden diese Vögel vertont? Oder anders gefragt, wie realistisch oder naturalistisch ist der Vogelgesang hier eingefangen?
Ja, man kann sagen, sehr realistisch. Es sind ja 3 sehr verschiedene Vögel, die Wachtel, der Kuckuck und die Nachtigall. Die Wachtel, die hat einen relativ einfachen Ruf, bei Beethoven auch eine 3-tönige Formel im punktierten Rhythmus. Und das stimmt so mit dem überein, was auch in ornithologischen Schriften oder auch im Volksmund so gesagt wird. Da gibt es so Sprüche, zum Beispiel Dick Kur Hick oder Pick Wer Wick. Und das findet man eigentlich genauso in der Szene am Bach. Ein bisschen schwieriger ist schon der Kuckucksruf. Man hört hier den männlichen Kuckucksruf in der kleinen Terz. Aber wir wissen auch, dass Kuckucke in anderen Intervallen auch singen können, zum Beispiel in Quarten, wie übrigens auch bei Mahler, und auch in Quinten. Und die Nachtigall, das ist ein ganz schwieriger Vogelgesang. Nachtigallen können über 20 verschiedene Strophen haben. Und bei Beethoven hören wir die charakteristische Nachtigallenstrophe, so kann man auch sagen, die Klagetour. Das sind langgezogene, klagende Töne auf gleicher Tonhöhe, die dann in Triller übergehen und mit einer kurzen Schlussformel. Und Eduard Wölflin, das ist ein Musiktheoretiker des 19. Jahrhunderts, der schreibt, ja, dass die Bemerkungen in der Partitur von Beethoven eigentlich sehr überflüssig sind, wenn man die Vogelgesänge sowieso erkennt. Und ich würde sagen, sie sind natürlich gut erkennbar und realistisch, aber mit einer Rahmung. Weil wir sehen ja allein schon im Notenbild, ne, durch die Beschriftung, dass die Vogelgesänge arrangiert sind, sie sind übereinander gelegt und wir hören hier eine musikalische Komposition. Und man kann sich natürlich auch fragen, ja, warum ausgerechnet jetzt diese 3 Vögel mit diesen unterschiedlichen Lebensräumen? Und ja, ich denke, ja, was man da eben hört, ist das Zusammenstimmen verschiedener Vogelgesänge, das Zusammenstimmen in der Komposition, ja, ein harmonisches Zusammenstimmen der Welt oder auch bei Beethoven kann man dann auch sagen, harmonisches Zusammenstimmen der Schöpfung.
Frau Lang, das klingt nach einer großen Expertise. Mich würde interessieren, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? War das ein ornithologisches, ein musikalisches, ein germanistisches Interesse? Wie sind Sie zu den Vögeln, der Musik und der Lyrik gekommen?
Ja, eigentlich immer über so eine verbindende Perspektive. Ich habe ja Germanistik und Musikwissenschaft studiert und ich habe mich eigentlich immer so für diese großen Fragen interessiert. Was ist Kunst? Kann nur der Mensch Kunst machen? Können auch Tiere zum Beispiel Kunst machen? Da kommt man ja ganz schnell auf den Vogelgesang. Ganz viele Menschen würden sagen, Vogelgesang ist schön, auch ein Kriterium für Kunst. Und ich bin eben da auch aus so einer biologischen Perspektive gekommen, so evolutionäre Ästhetik. Woher kommt eigentlich unsere Kunst? Warum machen wir das?
Das ist ja auch ein Thema, das die Menschen schon sehr lange beschäftigt. Also wir schlagen jetzt mal von Beethoven einen Bogen in die Antike. Bei dem römischen Dichter und Philosophen Lukrez gibt es die Vorstellung des gemeinsamen Ursprungs von Vogel- und Menschengesang. Gibt es da tatsächlich eine Verwandtschaft oder ist das eher eine poetische Fantasie?
Ich denke, das geht so ein bisschen ineinander über. Man versucht natürlich immer auch eine Sprache zu finden für das, was ist. Ja, seit der Antike gibt es eben auch so diese Erzählung von Lukrez, der eben sagt, bevor die Menschen gesungen und gesprochen haben, haben sie die Gesänge der Vögel nachgeahmt. Und es gibt auch einen ganz bekannten antiken Mythos, zum Beispiel den Philomela-Mythos, wo es dann darum geht, ja, eine Verwandlung von Menschen in Vögel. Und da sieht man dann diese Gemeinsamkeit im Gesang. Und wir sagen ja heute zum Beispiel auch noch, wenn jemand besonders gut singt, ja, die singt wie eine Nachtigall. Ja. Im 19. Jahrhundert gibt es ja auch die schwedische Nachtigall, die Jenny Lind. Und es gibt noch weitere Menschen, die man als Vögel bezeichnet, irgendwie Charlie Bird Parker oder etwas älter, Luise Otto Peters, die Leiche des Völkerfrühlings. Also das, was Darwin sagt, einen gemeinsamen Sinn für Ästhetik von Menschen und Vögeln. Und der könnte aus dem gemeinsamen tierlichen Ursprung quasi herkommen. Ja.
Wenn wir in der Geschichte ein bisschen weitergehen, jetzt mit Blick auf die Verbindung von Vogelgesang und Musik, dann finden wir bei dem Universalgelehrten Athanasius Kircher im 17. Jahrhundert die erste Verschriftlichung von Vogelgesang. Wie kam er auf diese Idee? Das war ja nicht selbstverständlich, den Vogelgesang aufzuschreiben.
Ja, Athanasius Kircher, der verschriftlicht Nachtigallengesang, auch ein Kuckucksruf, auch ein Wachtelruf und weitere Vogellaute auf 5 Linien. Und er macht es in seiner Schrift Musurgia Universalis 1650. Das ist eine enzyklopädische Schrift und er versucht da quasi die ganze Welt zu erklären, die nach ihm halt auf ja, harmonischen Gesetzmäßigkeiten beruht. Unterscheidet da auch zwischen einer Musica Naturalis, da würde der Nachtigallengesang oder Vogelgesang dazugehören, und einer Musica Artificialis, das wäre dann die menschliche Kunst mit Instrumenten und mit harmonischen Regeln. Und die sind aber bei Kircher immer aufeinander bezogen. Und er beschreibt dann zum Beispiel auch, wie er mal auf dem Hügel stand mit so einem Fadenpendel und dann den Rhythmus des Nachtigallengesangs herausfindet. Und die Musica Naturalis und insbesondere eben auch der Nachtigallengesang, der ist bei Kircher ein Vorbild für menschliche Musik und auch für menschliche Kompositionsregeln. Also alles, was man in der Musica Artificialis findet, das hängt auch mit der Musica Naturalis zusammen und andersrum.
Interessant ist, dass Kircher zwischen Sprech- und Singbegabten Vögeln unterscheidet. Und da gibt es einen Vogel, wir haben ihn jetzt schon mehrfach genannt, der ihn da besonders fasziniert. Das war eine Nachtigall, die Athanasius Kircher mehrfach erwähnt. Was ist für ihn das Besondere an ihrem Gesang?
Ja, Kircher ist sehr begeistert vom Nachtigallengesang. Er sagt, der Rhythmus des Nachtigallengesangs, da hören wir griechische Versmaße drin. Wir hören auch Tonleitern. Und insgesamt ist dieser Gesang der Nachtigall nach Kircher dem Gesang der Menschen überlegen. Das ist ein Vorbild. Da ist schon alles drin an Harmonie und auch an Vortragskunst, was dann auch in der menschlichen Kunst zu finden sein sollte. Und er entwickelt auch ein eigenes Vokabular für die verschiedenen Nachtigallenstrophen, die nennt er Glottismen, weil sie mit der Glottis im Kehlkopf gebildet werden, findet da auch mehrere Untergattungen. Und ja, es gibt eben die singbegabten und die sprechbegabten Vögel. Sprechbegabter Vogel wäre der Papagei. Und das Alleinstellungsmerkmal des Menschen wäre dann, dass er singen und sprechen kann. Mhm. Das ist das Besondere. Aber gleichzeitig sagt Kircher auch, die Nachtigall, die ist so toll, ich bin mir sicher, dass die vielleicht auch sprechen kann. Beweis dafür gibt es jetzt noch nicht, aber ja.
Wir bleiben noch einen Moment bei der Nachtigall und betrachten einmal ein konkretes musikalisches Beispiel. Von Franz Liszt gibt es ein Klavierlied mit dem Titel Die tote Nachtigall. Wir hören kurz hinein. Kurzer Ausschnitt aus dem Lied Die tote Nachtigall von Franz Liszt. Frau Lang, worum geht es in diesem Lied?
Ja, Die tote Nachtigall von Franz Liszt, das ist eine Vertonung von einem Gedicht von Philipp Kaufmann. Das ist ein relativ unbekannter Dichter, der war Hauslehrer von den Kindern von Liszt. Und da geht es um den Tod einer, so heißt es, der armen kleinen Nachtigall. Die Nachtigall ist tot, sie singt nicht mehr mit den anderen Nachtigallen im Frühling. Es geht um den individuellen Tod eines Vogels. Und es ist ein sehr emotionalisierender Text auch. Das lyrische Ich bewertet es, ach, das ist zum Weinen, das ist zum Weinen. Und wenn es da im Gedicht heißt, dass der Frühling erwacht mit seinen Nachtigallenliedern, da erklingt dann eine ganz virtuose Koloratur. Die kann man vielleicht als Nachtigallengesang hören, aber wir wissen eben auch aus dem Text, die Nachtigall ist tot. Das ist eindeutig eben menschlicher Gesang. Andererseits gibt es auch noch eine andere Stelle, wenn das lyrische Ich dann den Tod der Nachtigall beklagt mit Ach, das ist zum Weinen, da wird dann das Metrum ausgesetzt. Und man hört also einen emotionalen Ausdruck. Also das menschliche Lied gerät da so ein bisschen an seine Grenzen und die Menschen und die Vogelstimme, die fallen zusammen eben in der Klage um die tote Nachtigall. Das Lied ist eben als Tonmalerei hörbar, als menschliche Emotion und als Nachtigallengesang.
Katrin Lang, eine abschließende Frage. In welchem Vogellied spiegelt sich ein besonders emphatisches Verhältnis zwischen Mensch und Vogel? Also hätten Sie ein Lied zur Stunde der Gartenvögel, die ich eingangs erwähnt habe?
Ja, also ich schlage vor, das Lied Im Fliederbusch ein Vöglein saß von Arnold Schönberg, das ist aus dem Jahr 1895, also eins von seinen früheren Liedern noch. Und ich finde, das passt so gut, weil jetzt blüht ja auch gerade der Flieder in ganz vielen Gärten. Und Vögel hört man ja auch immer in einer bestimmten Umgebung. Also manchmal sieht man sie ja auch gar nicht. Man sieht nur die Pflanze und es sieht so aus, es fühlt sich so an, als würde die Pflanze singen. Also das Hören von Vogelgesang ist auch eine ökologische Erfahrung. Da habe ich auch in meinem Buch ein Kapitel darüber geschrieben. Genau. Und das Lied von Schönberg thematisiert ein Zwiegesang, so heißt auch die Vorlage von Robert Reinig, zwischen einem Mägdlein und einem Vöglein. Und das Mägdlein, das ist auch doppeldeutig lesbar als junge Frau und als Blume. Und dieses abwechselnde Singen im Zwiegesang, das vertont auch Schönberg als Imitation zwischen der Klavier- und der Gesangsstimme. Und am Ende lässt er dann beide Stimmen zusammenfallen. Und das lyrische Ich sagt dann am Ende, wie der Gesang zu Herzen drang, vergesse ich nimmer mein Leben lang. Und wir hören da also eine Erinnerung an den Klang einer Landschaft. Und ich denke, das ist auch eine Erfahrung, die man bei der Stunde der Gartenvögel machen kann, wenn man sich Zeit nimmt, ja, die Umgebung und den eigenen Lebensraum wahrzunehmen. Und wer da sonst noch lebt und singt oder vielleicht auch wer da früher einmal gelebt und gesungen hat, besonders auch jetzt in Zeiten von Artensterben und Klimawandel, ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich eben bewusst macht, dass man Teil eines Ökosystems ist und das sollten wir auch schützen.
In Treffpunkt Klassik in SWR Kultur war heute die Germanistin und Musikwissenschaftlerin Katrin Lang zu Gast. Sie hat ein germanistisch-musikalisch-ornithologisches Buch geschrieben. Ornithophonia, Vogellieder in deutschsprachiger Lyrik und Vokalmusik ist der Titel und erschienen ist es im Metzler Verlag. Vielen Dank, Frau Lang.
Danke.